Stell dir vor, du wachst morgens auf, das WLAN funktioniert, der Kaffee ist heiß und der Tag läuft einfach exakt nach Plan.
Ja, der absolute Normalzustand.
Genau. Frieden ist für die meisten von uns exakt das. So ein ultimatives, unsichtbares Sicherheitsnetz. Du wächst auf, gehst zur Schule, fängst vielleicht an zu studieren, reist durch Europa und verschwendest keinen einzigen Gedanken an den Router, der das alles am Laufen hält.
Weil man ihn halt nicht sieht.
Richtig. Aber plötzlich beim Scrollen durch deinen morgendlichen Feed tauchen da Begriffe auf, die klingen also wirklich, als wären sie aus einem verstaubten Geschichtsbuch der 40er Jahre gefallen.
Oh ja, Kriegstüchtigkeit
Genau, Kriegstüchtigkeit.
oder Musterung.
Und dann dieser ganz große Begriff, Bedarfswehrpflicht.
Ein echtes Unwort für viele gerade.
Absolut. Und um das mal zu entpacken, schauen wir uns in unserem heutigen Deep Dive eine hochaktuelle Analyse an, nämlich das Buch Für dieses Land einstehen von Jens Mansmann, das jetzt im Mai 2026 erschienen ist.
Ja, eine extrem spannende Quelle.
Total. Wir wollen nämlich verstehen, warum die Verteidigung einer Gesellschaft plötzlich direkt im persönlichen Briefkasten landet. Und vor allem, warum das Tragen einer Waffe längst nicht der einzige Weg ist, um in Krisenzeiten für unsere Gesellschaft zu kämpfen.
Da sprichst du direkt den Kern an. Denn diese Konfrontation mit der neuen Realität, das ist für viele ein extremer Schock. Wenn wir uns den Ausgangspunkt ansehen, wird auch völlig klar, warum das so ist. Für die Generation, die nach dem Ende des Kalten Krieges geboren wurde, ist Frieden quasi wie Strom aus der Steckdose.
Ja, guter Vergleich.
Er war einfach immer da.
Genau. Und solange er fließt, wird er nicht erkält, er wird nicht hinterfragt. Er ist einfach der natürliche Zustand der Dinge. Und das Buch beschreibt sehr treffend, dass der russische Angriff auf die Ukraine dann der Moment war, in dem das Netz ausgefallen ist.
Der Router war plötzlich kaputt, sozusagen.
Exakt. Und diese Zerstörung der Gewissheit, die hat jetzt im Jahr 2026 ganz konkrete greifbare Folgen.
Lass uns da direkt mal einsteigen bei diesen konkreten Folgen. Denn hier prallen ja Theorie und Lebensrealität extrem hart aufeinander. Wir sprechen über den neuen Wehrdienst. Junge Männer, also ab dem Jahrgang 2008, haben plötzlich verpflichtend, diesen Fragebogen auszufüllen. Für Frauen ist das Ganze noch freiwillig. Aber der Begriff, der eigentlich alle nervös macht, ist diese Bedarfswehrpflicht.
Ja, da ist die Verwirrung auch echt extrem groß.
Dem, was unterscheidet das denn jetzt eigentlich von der alten Wehrpflicht? Also da, wo man einfach komplette Jahrgänge in irgendwelche Kasernen gesteckt hat?
Das ist eine entscheidende mechanische Unterscheidung, die in der öffentlichen Debatte total oft unter den Tisch fällt. Die Quelle macht klar, die Bedarfswehrpflicht ist eben gerade nicht dieses Gießkannenprinzip des Kalten Krieges.
Okay, also nicht einfach alle reinholen.
Nee, gar nicht. Der Staat zieht nicht mehr pauschal hunderttausende junge Menschen ein, um so Massenheere zu bilden. Stattdessen wird anhand der aktuellen geopolitischen Bedrohungslage ein spezifischer Personalbedarf errechnet.
Also, das heißt, die suchen wirklich nach bestimmten Profilen.
Ganz genau, man sucht extrem gezielt nach Fähigkeiten. Wer bringt vielleicht technisches Verständnis mit? Wer hat ein besonderes logistisches Talent?
Also geht es eher um Spezialisierung.
Richtig. Es geht darum, eine hochspezialisierte, reaktionsschnelle Truppe aufzubauen, die dann durch Reservisten ergänzt wird. Der Staat greift hier also sehr punktuell in Lebensläufe ein und das Ganze basiert auf einem präzise definierten Sicherheitsrisiko.
Aber Moment, wenn der Staat anfängt, punktuell in meine ganz persönliche Lebensplanung einzugreifen, dann ist es doch eine absolut rationale Reaktion, wenn so ein 18-Jähriger sagt, warum ich?
Warum soll ich jetzt das ausbaden, was jahrelang politisch irgendwie verdrängt oder kaputt gespart wurde? Ich meine, das fühlt sich doch nach einer massiven Ungerechtigkeit an, oder?
Und diese Angst ist nicht nur nachvollziehbar, das ist eigentlich die einzig logische Reaktion auf so eine Zumutung. Mansmorn validiert in seinem Buch genau dieses Gefühl. Er schreibt sinngemäß: Wer keine Angst vor Krieg hat, der hat das Konzept Krieg überhaupt nicht verstanden. Wow. Okay. Das ist deutlich.
Ja, und es nimmt so ein bisschen den Wind aus den Segeln derer, die sagen, die Jugend sei einfach nur faul. Die Verweigerungshaltung ist laut dem Autor kein jugendlicher Trotz, sondern ein völlig normaler Schutzreflex.
Aber trotzdem haben wir jetzt dieses Problem. Der Fragebogen liegt auf dem Tisch.
Genau. Das Kernproblem bleibt bestehen. Diese Angst, so verständlich sie ist, darf halt nicht zur völligen Wehrlosigkeit führen. Denn, und das ist die bittere Wahrheit, der reine Wunsch nach Frieden reicht leider nicht aus, um einen Aggressor aufzuhalten.
Das ist ein harter Satz. Aber ist es nicht auch irgendwie ein Widerspruch? Ich meine, wir lehnen Gewalt ab, aber gleichzeitig rüsten wir uns jetzt massiv für sie.
Hier müssen wir uns die Mechanik der Abschreckung mal genauer ansehen, wie sie in der Analyse beschrieben wird. Es geht eben nicht nur darum, abends die Tür abzuschließen und zu hoffen, dass der Einbrecher den Pazifismus der Bewohner irgendwie respektiert.
Weil den Einbrecher das im Zweifel gar nicht interessiert.
Richtig, das funktioniert nicht. Echte Abschreckung bedeutet laut der Quelle, das sichtbare Alarmsystem zu installieren, die Bewegungsmelder draußen einzuschalten und den Wasshund gut sichtbar im Vorgarten zu platzieren.
Ah, okay.
So, dass der Einbrecher sich das zweimal überlegt.
Exakt.
Es geht darum, die Kosten-Nutzen-Rechnung des potenziellen Angreifers so radikal zu verändern, dass er gar nicht erst den Fuß auf das Grundstück setzt. Der Zweck dieser gesamten Aufrüstung ist nicht die Vorbereitung auf die Schlacht,
sondern
die Verhinderung des Krieges, noch bevor der erste Schuss überhaupt fällt.
Okay, das leuchtet ein. Wir etablieren also ein Alarmsystem zur Abschreckung. Aber das bringt uns direkt zu einem massiven gesellschaftlichen Reibungspunkt, finde ich.
Mhm.
Wenn diese Abschreckung erfordert, dass ich mich aktiv beteilige, dann stellt sich doch für viele sofort die Frage, wofür genau stehe ich da eigentlich ein?
Ja, die Gewissensfrage.
Genau. Die Formulierung für dieses Land im Buchtitel, die triggert ja bei vielen sofort Assoziationen von blindem Nationalismus oder Militarismus. Ich meine, wenn ich mir die ganzen Fehler der Regierung ansehe, habe ich vielleicht überhaupt keine Lust dafür, meinen Kopf hinzuhalten.
Das ist eine extrem wichtige Unterscheidung, die auch im Buch sehr scharf abgegrenzt wird. Man verteidigt laut dieser Analyse eben gerade nicht eine fehlerfreie Regierung.
Okay.
Nationalen Überlegenheit heraus.
Sondern? Worum geht es dann?
Im Zentrum steht etwas völlig anderes. Die Verteidigung einer freien Ordnung. Ein Raum, in dem Gerichte wirklich unabhängig arbeiten, in dem Minderheiten geschützt werden. Und vor allem ein Raum, in dem du die Regierung scharf kritisieren darfst.
Ohne dafür im Gefängnis zu landen.
Genau das. Das System ist nicht perfekt. Aber Fehler können hier friedlich korrigiert werden.
Das klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen abstrakt. Lass mich das mal versuchen, auf so eine Alltagsebene herunterzubrechen.
Gerne.
Wenn du jetzt in einem Sportverein bist, dann verteidigst du ja auch nicht jede schlechte Fehlentscheidung des Schiedsrichters.
Nee, absolut nicht.
Aber du verteidigst das Spielfeld und die Regeln an sich. Denn nur solange dieses Spielfeld existiert und die Regeln im Grundsatz anerkannt werden, kann man überhaupt weiter fair spielen und sich meinetwegen auch streiten.
Das ist eine super Analogie.
Wenn ein externer Akteur kommt und das komplette Spielfeld abbrennt, dann gibt es halt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Dinge zu korrigieren.
Eine sehr treffende Analogie für das, was Mansmann als demokratische Wehrhaftigkeit beschreibt. Es geht wirklich um den Erhalt des Spielfelds. Und hier zeigt sich laut dem Buch ein faszinierendes Spannungsfeld.
Inwiefern?
Naja, eine Demokratie ist von Natur aus extrem langsam. Wir haben eine Parlamentsarmee.
Was heißt das konkret im Alltag?
Das bedeutet, jeder bewaffnete Einsatz, jede wirklich große strategische Entscheidung muss debattiert werden. Sie muss rechtlich geprüft und von Volksvertretern legitimiert werden. Das ist unglaublich schwerfällig.
Im Vergleich zu einer Autokratie wahrscheinlich, wo ein einzelner Diktator einfach an einem Dienstagmorgen per Knopfdruck einen Angriff befehlen kann.
Genau. Der braucht kein Parlament zu fragen.
Das heißt aber, unsere größte moralische Stärke, also diese demokratische Kontrolle, ist gleichzeitig unsere größte taktische Schwäche?
Exakt so ist es. Und genau deshalb braucht eine wehrhafte Demokratie das Verständnis und den Rückhalt der gesamten Gesellschaft. Das Buch grenzt das stark vom Militarismus ab.
Okay, wie genau?
Im Militarismus stellt sich das Militär über die Gesellschaft. Es ist quasi ein Selbstzweck. In einer wehrhaften Demokratie hingegen dient die Armee der Verfassung. Der Soldat bleibt immer ein sogenannter Staatsbürger in Uniform.
Er ist also an Recht und Gewissen gebunden.
Richtig. Die Formel des Buches lautet hier sehr prägnant. Nicht kriegslustig, nicht wehrlos, sondern wehrhaft, resilient und friedensfähig.
Wenn wir jetzt aber über das Gewissen des Staatsbürgers sprechen, stoßen wir doch direkt auf das ultimative Paradoxon dieser ganzen Debatte.
Das da wäre?
Naja, wenn eine Demokratie, um das Prinzip Freiheit zu schützen, jemanden zwingt, gegen seine tiefsten moralischen Überzeugungen eine Waffe in die Hand zu nehmen, zerstört sie dann nicht in exakt diesem Moment die Freiheit, die sie eigentlich retten will?
Ein brillanter Punkt. Und die Antwort unserer rechtlichen Ordnung und auch dieser Quelle darauf ist eindeutig. Gewissen ist kein Verrat.
Okay, das ist ein starker Satz.
Ja. Das Recht, den Kriegsdienst mit der Waffe aus tiefen moralischen Gründen zu verweigern, ist ein absoluter Kern unserer demokratischen Verfassung. Niemand wird gezwungen, sein Gewissen irgendwie an der Kasernentür abzugeben. Dieses Recht löst genau den Widerspruch auf, den du gerade beschrieben hast.
Das wirft für mich aber sofort die nächste Frage auf.
Schieß los.
Wenn ich dieses Recht in Anspruch nehme, also die Waffe komplett verweigere und klipp und klar sage, ich töte nicht, bin ich dann einfach raus? Bin ich dann von der Pflicht entbunden, dieses gesellschaftliche Spielfeld zu schützen?
Nein, und genau hier vollzieht die moderne Sicherheitsdebatte ihren wichtigsten Perspektivwechsel. Das Buch betont das sehr stark. Aus dem Recht, nicht zu kämpfen, folgt eben nicht das Recht, gar keine Verantwortung zu übernehmen.
Okay, das heißt, ich bin trotzdem gefragt.
Ja, hier greift das Konzept der Gesamtverteidigung. Wir müssen verstehen, wie moderne Konflikte überhaupt geführt werden. Das ist ja heute nicht mehr das klassische Szenario von Panzerarmeen, die sich an einer klaren Frontlinie im Wald gegenüberstehen.
Sondern?
Wir sprechen heute über hybride Kriegsführung.
Lass uns da mal in die Tiefe gehen. Was genau ist der Mechanismus hinter dieser hybriden Kriegsführung? Also, wie sieht so ein Angriff jetzt im Jahr 2026 ganz konkret aus?
Ein hybrider Angriff, der zielt auf die Nervensysteme einer Gesellschaft ab.
Also auf die Infrastruktur.
Genau. Stell dir vor, ein ausländischer Akteur hackt sich in das digitale Steuerungssystem kommunaler Wasserwerke. Oder noch schlimmer, in die Stromnetze von Krankenhäusern.
Puh, okay.
Und gleichzeitig, und das ist der wirklich entscheidende Hebel, starten gigantische Bot-Netzwerke auf Social Media eine Desinformationskampagne.
Also Fake News im großen Stil.
Richtig. Sie streuen dann zum Beispiel das Gerücht, die Regierung würde die Trinkwasservorräte nur für sich selbst behalten.
Um Panik zu machen.
Exakt. Das Ziel ist es überhaupt nicht, physisch Gelände zu erobern. Das Ziel ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sprengen, pure Panik zu erzeugen und die politische Führung durch dieses innere Chaos komplett handlungsunfähig zu machen.
Okay, wow. Das ändert ja wirklich alles. Das bedeutet, das Spielfeld, von dem wir vorhin gesprochen haben, ist in vielen Fällen gar kein physischer Ort mehr.
Nee, absolut nicht.
Es ist unsere Infrastruktur und vor allem unsere Psychologie. Aber wie sieht denn dann diese zivile Verantwortung aus? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Sandsäcke für das technische Hilfswerk fülle oder als Pflegekraft nach so einem Cyberangriff irgendwie die Notstromversorgung im Krankenhaus aufrechterhalte, bin ich dann faktisch schon ein Teil der Verteidigungslinie?
Absolut. Und zwar ein extrem wichtiger. Die Quelle argumentiert ganz klar, wenn die zivile Logistik zusammenbricht, dann nützt dir der modernste Kampfjet überhaupt nichts.
Das stimmt. Der fliegt nicht ohne Treibstoff und Koordination.
Genau. Ein Staat unter Druck bleibt nur handlungsfähig, wenn das zivile Rückgrat hält. Aber diese Verantwortung geht noch viel weiter in unseren privaten Alltag hinein. Nehmen wir nochmal diese Desinformationskampagnen auf Social Media, die wir gerade hatten.
Ja.
Die psychologische Abwehr ist heute genauso wichtig wie die militärische Abwehr.
Das musst du mir genauer erklären. Wie wehre ich mich denn bitteschön psychologisch gegen so einen hybriden Angriff?
Durch Medienkompetenz.
Medienkompetenz als Verteidigung?
Ja. Wenn feindliche Algorithmen gezielt Wut und Spaltung befeuern, um unsere Gesellschaft zu lähmen, dann wird der alltägliche Umgang mit Informationen auf einmal zu einer echten sicherheitspolitischen Aufgabe.
Ach, krass.
Wenn Nutzer im Netz innehalten, wenn sie quellenkritisch prüfen und emotional extrem aufgeladene Fake News nicht einfach blind weiterverbreiten, dann unterbrechen sie aktiv die Angriffskette eines feindlichen Staates.
Das ist ein unfassbarer Gedanke, finde ich.
Ja, das ist vielen gar nicht bewusst.
Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn du als Zuhörer nachher auf deinem Smartphone rumscrollst und du siehst einen Artikel, der dich vielleicht extrem wütend macht, und du entscheidest dich ganz bewusst, erstmal die Quelle zu checken, bevor du ihn wütend in deine Familiengruppe teilst,
ja,
dann ist diese kleine, scheinbar banale Entscheidung ein buchstäblicher Akt der nationalen Verteidigung.
Das holt das Thema ja wirklich extrem nah an uns heran.
Genau das ist die Kernaussage. Es macht jeden Einzelnen von uns zu einem Akteur. Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit, lässt sich nicht allein durch Armeen herstellen. Sie muss aus der Zivilgesellschaft selbst herauswachsen. Ein kühler Kopf in der Krise ist ein massiver, völlig gewaltfreier Beitrag zur Gesamtverteidigung. Okay, aber wenn Verteidigung also diese massive, allumfassende, gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dann stoßen wir hier auf ein gewaltiges Gerechtigkeitsproblem, finde ich.
Welches meinst du genau?
Naja, es ist doch mathematisch und moralisch völlig bankrott, diese ganze Last jetzt einfach bei den 18-Jährigen abzuladen.
Ah ja.
Nach dem Motto, die älteren Generationen haben die Friedensdividende nach dem Kalten Krieg genossen, die haben schön die Budgets gekürzt und jetzt dürfen die Jungen den Fragebogen ausfüllen und die Kohlen aus dem Feuer holen. Das kann's doch nicht sein.
Dieser Vorwurf der Generationenungerechtigkeit ist super zentral in der Debatte. Und die vorliegende Analyse von Mansmann macht hier auch eine sehr deutliche Ansage.
Und die lautet?
Eine Gesellschaft darf Verteidigung niemals exklusiv an die Jugend delegieren. Der Generationsvertrag muss in beide Richtungen funktionieren. Das heißt, auch die Älteren stehen ganz klar in der Pflicht.
Und wie soll das aussehen? Die werden ja jetzt nicht mehr gemustert.
Zum Beispiel über die Reserve der Bundeswehr. Die Reserve ist, laut dem Buch, nicht einfach nur so ein militärisches Backup. Sie bildet eine ganz entscheidende Brücke zwischen der aktiven Truppe und der zivilen Wirtschaft.
Also Leute, die schon im Berufsleben stehen?
Genau. Führungskräfte, Logistiker, erfahrene IT-Experten aus der Privatwirtschaft. Die bringen ihr Wissen dort ein. Und natürlich auch der ganze Bereich des zivilen Katastrophenschutzes. Da braucht es jede Generation.
Und der Staat, ich meine, der kann sich ja in dieser Situation auch nicht einfach entspannt zurücklehnen und Opferbereitschaft von seinen Bürgern fordern, oder?
Absolut nicht. Mansmann fordert, dass der Staat massiv in Vorleistung gehen muss. Vertrauen entsteht bei den Bürgern nur durch faire Bedingungen.
Was heißt faire Bedingungen konkret?
Das bedeutet modernste Ausrüstung, eine exzellente Ausbildung und vor allem eine lückenlose soziale und psychologische Absicherung für diejenigen, die sich da engagieren. Wenn diese Rahmenbedingungen fehlen, dann verpufft wirklich jeder Appell an die persönliche Verantwortung.
Das leuchtet ein. Weißt du, wenn ich mir ansehe, wie emotional aufgeladen dieses ganze Thema ist, dann wird mir echt klar, dass das eigentliche Schlachtfeld oft gar nicht draußen ist, sondern der heimische Küchentisch.
Oh ja, das Küchentischgespräch.
Ja. Wie kommuniziert man das denn alles? Stell dir vor, da sitzt ein 18-Jähriger mit diesem Musterungsbescheid total gestresst und gegenüber sitzen die Eltern, die in den völlig friedlichen 90ern aufgewachsen sind. Da prallen doch Welten aufeinander.
Total.
Da brauchst du doch eigentlich fast so eine Art Übersetzer für diese Gespräche, oder?
Genau. Und Kommunikation ist in dieser jetzigen Phase das absolute Schlüsselelement. Die Konzepte, die wir heute aus dem Buch beleuchten, die dienen eigentlich exakt als dieser Übersetzer für den Küchentisch.
Also um Argumente zu liefern?
Ja, und um eine gemeinsame Sprache zu finden. Es geht darum, endlich wegzukommen von so hohlen Phrasen wie »Du musst halt dienen« oder »Das Leben ist kein Ponyhof«. Das zieht nicht mehr.
Gott sei Dank.
Analyse nicht einfach als so ein kalter Befehl von oben diktiert werden. Sie muss als logische Notwendigkeit erklärt werden, bei der die Sorgen der Betroffenen auch wirklich Raum bekommen.
Dabei fällt mir auf, dass bestimmte Vokabeln ja auch eine enorme Sprengkraft haben.
Definitiv.
Der Begriff kriegstüchtig zum Beispiel, der war ja vorhin schon mal kurz Thema, der löst doch bei fast jedem, den ich kenne, sofort so eine innere Abwehr aus. Warum klammert sich die Politik eigentlich manchmal so stur an solche toxischen Begriffe?
Das ist ein sehr kritisches Thema. Sprache schafft nun mal Realitäten. Der Begriff kriegstüchtig ist analytisch vielleicht einfach gemeint als die Fähigkeit, einen Krieg zu bestehen.
Mhm.
Aber er wird von der Bevölkerung psychologisch völlig anders dekodiert. Er klingt nach so einer inneren Militarisierung, fast schon nach dem heimlichen Wunsch, Krieg wieder als ganz normales politisches Werkzeug zu betrachten.
Ja, es klingt aggressiv.
Genau, und das schürt einfach nur Panik. Das Buch argumentiert, dass Konzepte, die stattdessen auf Begriffe wie wehrhaft, resilient oder verteidigungsfähig setzen, viel, viel klüger sind.
Weil sie was anderes auslösen.
Ja, sie transportieren das eigentliche Ziel, nämlich den Schutz der Freiheit und die Prävention von Gewalt, aber eben komplett ohne diese bedrohliche, aggressive Schärfe.
Das ergibt absolut Sinn. Wenn man will, dass Menschen, besonders junge Menschen, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, dann darf man sie nicht mit einer Sprache verschrecken, die irgendwie nach blindem Militarismus klingt.
Genau das ist der Punkt.
Wir haben in diesem Deep Dive heute ja wirklich gesehen, dass die viel diskutierte Wehrhaftigkeit weit mehr ist als nur so eine formale Pflicht auf dem Papier.
Es ist eine grundlegende innere Haltung.
Es ist die Entscheidung, das demokratische Spielfeld zu bewahren. Und dabei ist es am Ende fast egal, ob man das in einer echten Uniform tut, indem man das Stromnetz eines Krankenhauses am Laufen hält oder indem man einfach auf dem eigenen Handy die Verbreitung von gezielter Desinformation stoppt.
Es ist die Einsicht, dass Frieden kein passiver Zustand ist, den man einfach so konsumiert. Es ist eine permanente, aktive Leistung, an der die gesamte Gesellschaft mitarbeiten muss.
Ein tolles Fazit. Bevor wir diesen Deep Dive jetzt aber beenden, möchte ich dir, der uns da draußen gerade zuhört, noch einen allerletzten Gedanken mitgeben. Wir haben heute wahnsinnig viel über Geopolitik gesprochen, über Bedarfswehrpflicht, über hybride Kriegsführung auf staatlicher Ebene. Aber dreh das Ganze doch mal um und betrachte es auf der intimsten, persönlichsten Ebene überhaupt. Was passiert eigentlich mit der Psyche eines Menschen oder vielleicht sogar einer ganzen Gesellschaft, wenn man sich über Jahre hinweg an die Strategie gewöhnt, bei offenen Aggressionen einfach immer nur wegzuschauen? Wenn die einzige Reaktion auf offensichtliche Grenzverletzungen die leise Hoffnung ist, dass jemand anderes das Problem schon für einen lösen wird. Verlieren wir durch dieses permanente Auslagern von Konflikten an andere nicht irgendwann auch im ganz privaten Alltag die Fähigkeit, für unsere eigenen moralischen Grenzen einzustehen? Wenn wir im großen geopolitischen Rahmen verlernen, ganz klar Stopp zu sagen, verlernen wir es dann nicht irgendwann auch im Büro, in unseren Freundschaften oder am besagten Küchentisch? Vielleicht ist ja genau diese innere Grenzziehung der Roter, den wir ab und zu dringend mal checken sollten. Auch wenn das WLAN gerade noch fehlerfrei funktioniert. Nimm diesen Gedanken gerne für dich mit in den restlichen Tag. Danke, dass du dir die Zeit für diese detaillierte Analyse genommen hast. Bis zum nächsten Mal.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.